Ja, wie immer genießen wir den Jingle bis zur letzten Sekunde. Hallihallo und Hallöchen da draußen an den Weltempfängern und Weltempfängerinnen. Und hallo Marco.
Hallo, wie heißt denn die Show? Sag mal.
Die
sag
Show
mal
heißt Herzlich Willkommen zu Jung und
Young. Hallihallo.
Hätte ich jetzt schon noch gesagt. Ja, ich weiß, du brauchst deine Rituale, ist klar.
Ja, genau.
Sag mal, hast du eine neue Perspektive? Also ich meine, im Leben hast du ja permanent neue Perspektiven, das kriege ich ja mit. Aber irgendwie sieht das anders aus. Ich hatte immer so eine totale, ja. Da saß du drin und jetzt sehe ich nur noch die Bücher abgesoftet.
Ja, genau. Und vor allen Dingen siehst du, dass ich dich angucke, oder? Das ist dann noch viel verrückter.
Genau.
Ja, und es ist nicht nur das Augentracking von Vidya, sondern es ist wirklich live, weil ich in den Teleprompter reingucke. Das ist total cool, oder Wolfgang?
Ach so, ich habe gesehen, du hast dir einen Teleprompter gekauft, genau.
Ja, genau.
Cool.
Und da ist gar kein Text drauf jetzt hier, sondern ich sehe euch jetzt hier.
Mega.
Ich habe schon verraten, dass wir einen Gast haben.
Ja, genau. Macht ja nichts. Wir haben uns wieder einen Gast eingeladen. Ihr wisst ja, ihr Lieben draußen, dass wir das Dachthema Purpose haben in diesem Jahr und versuchen, so viele Perspektiven wie irgend möglich einzusammeln und die ganzen irgendwie so zum Puzzleteil, für Puzzleteil zu einem großen Bild zusammenzubauen. Da sind wir fleißig dran und ich habe heute, die Ehre, der Host zu sein für einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Ich kenne ihn jetzt seit ein paar Wochen persönlich, da haben wir uns getroffen, auch schon mal letztes Jahr ganz kurz. Ja, aber ich will gar nicht so lange den Spannungsbogen ziehen. Marco möchte noch was sagen.
Ich will noch was sagen, also alles, was wir jetzt hier so gemacht haben, unsere ganzen Bemühungen im Bereich Purpose, die probiere ich ja irgendwie zu verschriften und irgendwie meine Gedanken zu ordnen. Und wer da ein Interesse daran hat, der kann einfach mal auf campix.de/purpose gehen und da mal reingucken, weil da formiert sich jetzt so schon eine ganze Menge von dem, was ich denke, was so eine coole Definition als Modell für Purpose sein könnte. Und da könnte man am Ball bleiben. Zurück zu dir, Wolfgang.
Dankeschön. Zurück ins Außenstudio. Hört sich so ein bisschen nach Wetten, das an. Zurück ins Studio. Ja, nee, hast du völlig recht. Und du darfst auch, glaube ich, sagen, dass es ja im November ein Abschlussevent geben wird. Also so zum Ende des Jahres, wo ein bisschen so die ganzen Themen, Speaker und alles nochmal beleuchtet werden. Aber wir haben heute einen tollen Gast.
So ist der Plan.
Genau. Wir haben heute einen tollen Gast. Ich freue mich echt wirklich riesig, weil ich von dem Mann in der kurzen Zeit, in der ich seinen Content konsumiere, echt mega viel gelernt habe. Und es ist ein ultra sympathischer Mensch, kann ich schon mal direkt vorne wegschieben, auch wenn der Marco gleich wieder von Schleimspur und Wattebällchen reden wird. Ich sag mal, herzlich willkommen, lieber Steffen Wetzel.
Ja, hallöchen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Genau. Wir kennen uns ein paar Tage, habe ich gesagt. Wir haben uns in Köln vor kurzem bei der Konversion Digital beim David Odenthal kennengelernt, ein bisschen näher, haben da die Ray-Ban auch gemeinsam ausprobiert. Und wie ihr ja beide wisst, habe ich die mittlerweile auch, die Meta Glasses, und ich liebe sie. Ja. Aber das nur mal so.
Von dir hat er das, Steffen. Jetzt weiß ich, wo der Blödsinn herkommt. Nee,
wir haben sie zusammen probiert. Steffen ist nicht schuld.
Ah, okay.
Genau. Nein, okay, aber wir zurück zum Thema. Wir reden ja über Purpose. Und die Frage ist ja oft, wenn ich Gäste einlade, was hat ein Pornodarstellerin oder was hatten wir denn schon alles für Facetten, Marco? Überleg mal mit, so extremer.
Wir hatten alles. Wir haben Bäumepflanzer, CO2-Zertifikate-Wegkäufer, wir haben politische Berater gehabt. Genau. Also wir haben schon einen ziemlich breiten Range. Also Filmleute haben wir auch da gehabt, Storyteller haben wir da gehabt. Also mittlerweile sind hier echt eine Menge Leute durchgelaufen und über die Zeit, muss ich sagen, ist in meinem Kopf wirklich so ein Bild entstanden, wie ich zumindest Purpose definieren würde und nicht so als individuelle Sicht, sondern wie man das als Modell, als Raster über alle Themen eigentlich faktisch rüberbauen kann. Das ist ja mein Ziel, dass ich nicht eine Konferenz baue, also wie ich mal angefangen habe, zum Thema, wie machen wir jetzt Müllvermeidung oder wie sind wir jetzt extrem nachhaltig, sondern dass eigentlich das Thema Purpose auf jeden Bereich passen könnte, einschließlich vielleicht Bereiche, das haben wir heute hier in der Agentur gehabt, Bereiche, die vielleicht gar nicht so cool sind. Ich habe es ja jetzt hier auf der Seite auch beschrieben, wenn ihr da mal ein bisschen stöbern wollt, dass eigentlich die Definition von Purpose und die Herangehensweise auch eigentlich für das Team von Donald Trump passen würde, für die Mafia passen würde. Also auch für Sachen, die jetzt gar nicht so positiv sind. Aber eigentlich funktioniert das für die Container genauso, wenn sie bestimmte Triggerpunkte haben. Und die probiere ich halt rauszufinden, genau.
Das Faszinierende daran, wie wir das aufarbeiten, finde ich eben, dass man wirklich wertneutral draufschaut. Und wenn ich mich an Julius Sanderla erinnere, Grüße gehen raus, der ja gesagt hat, ein Mensch wie Trump hat einen Purpose und der die Menschen, also seine Follower, glauben ihm das auch. Er bringt das in relativ einfachen, simplen Worten rüber, aber für die ist der glaubhaft. Und ob das jetzt gut oder böse ist, das lasse ich jedem dahingestellt sein. Ja, da hat jeder seine eigene Meinung, aber es geht ja so ein bisschen um den Zweck und den Sinn. So, und jetzt kommen wir aber zurück zu Steffen. Und genau das, ich habe die Einleitung so gewählt, Steffen, weil ich glaube, für mich bist du so ein B2B-Sales-Papst, sage ich jetzt mal, etwas schmunzelnd, ein Experte. Ein Experte, genau. Ja, ja, du hast auch sowas, wenn man in deiner Nähe ist, ich habe es ja jetzt erlebt, auch ich habe hier auch
einen, jetzt bin ich gespannt.
Ich habe hier auch einen Vortrag letztes Jahr in Frankfurt, da habe ich dich zum ersten Mal gesehen, kennengelernt. Du hast schon sowas sehr Ruhiges. Ich will nicht sagen, was Pastorales, aber du bringst es mit einer Seriosität rüber, die ich ansonsten nicht vielen Menschen
zusprechen würde. Danke für die Blumen hier.
Vielleicht im Papst. Ja. Ja, so. Naja, jetzt genau, gehen wir aber mal ins Thema rein. Vor einem halben Jahr hätte ich vielleicht gesagt, jemand, der im B2B-Sales-Bereich unterwegs ist, und wir gehen gleich ein bisschen auf deine Vita, deine Vorstellung ein, das ist so meine Perspektive aktuell, ist vielleicht nicht unbedingt der erste Mensch, an den man denkt, wenn es um Purpose geht. Mittlerweile weiß ich, das ist totaler Quatsch, weil jedes Business, jeder Mensch und jede Geschichte in irgendeiner Form etwas mit Selbstzweck, mit Selbstbestimmung, mit Erfüllung zu tun hat. Ja, genau. Und deswegen gehen wir heute rein und ich freue mich nochmal ganz, ganz herzlich, dass du da bist und total gespannt, was wir heute so rauskitzeln von dir. Wir fangen immer so an, lieber Steffen, dass du dich einfach mal kurz vorstellst. Ich kenne dich so ganz rudimentär, aber erklär doch mal den Menschen, was du so machst.
Okay, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich finde das super. Ich finde euch beide auch einfach super, super sympathisch und ich liebe jetzt schon die Energie, die von diesem Podcast ausgeht. Anfang von der Musik über eure Ausstrahlung. Ich hatte heute schon 6 Calls, glaube ich. Und auf einmal bin ich komplett entspannt hier durch euch. Das ist wirklich genial.
So, dann können wir jetzt ja stoppen. Irgendwie besser wird's nicht mehr, glaube ich.
Nee, aber dafür ganz groß, glaube ich. Weil das ist ja eine schöne Situation. Zu mir, aktuell habe ich ein Unternehmen. Wir machen das Thema LinkedIn B2B-Vertrieb. Bin da Geschäftsführer, aber auch Trainer. Und hab mich da so hinentwickelt vom, ich war mal vielleicht kurze Vorstellung, ich habe mal in Bochum studiert Maschinenbau, obwohl das gar nicht mir lag, immer Mathe 4 minus, hatte aber irgendwie das Ding so, ich wollte dahin, weil mein Opa hatte auch so eine Firma in der Art und da dachte ich, gehe ich hin. Dann bin ich irgendwie im Vertrieb, im technischen Vertrieb gelandet, bin da dann Marketing-Vertriebsleiter geworden, da rausdiffundiert und jetzt habe ich so ein Unternehmen und rein privat habe ich schon eine 19-jährige Tochter, auf die ich sehr stolz bin und lebe mit meiner Freundin zusammen im wunderschönen Bochum. Tatsächlich. Das ist so in Kürze zu mir.
Jetzt bist du natürlich total bescheiden, aber ich weiß ja und ich habe das ja auch gesehen und folge dir, weil wir auch in einem ähnlichen Businessfeld unterwegs sind. Ich habe B2B-Kunden, die versuchen, Sales-Prozesse zu optimieren. Und das ist eigentlich genau auch deine Kernzielgruppe. Jetzt weiß ich, dass du sehr auf LinkedIn fokussiert bist. Ja, einfach mal so deine Perspektive dazu.
Sehr gerne. Also vielleicht mal ganz kurz, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen oder als ich mich selbstständig gemacht habe vor 4,5 Jahren, da hatte ich das große Glück. Ich war schon immer sehr Online-Marketing-affin. Ne? Und damals habe ich so einen YouTube-Kanal aufgebaut über Sales Funnel. Da habe ich ganz viel von Russell Brunson aus den USA konsumiert und das Thema Sales Funnel hat mich sehr fasziniert. Und damals ist über YouTube, jetzt Achtung, ich habe abends einen Anruf bekommen, da war ich im Homeoffice. Dann hat mich jemand 2 Stunden, wirklich 2 Stunden zugetextet mit wir brauchen das, weil da gerade da war so um die Zeit, als er mich angerufen hat, war das Privacy Shield Abkommen gekippt. Und da musste eine sehr große Company, 3 Buchstaben im Namen, börsiert, deutsch, relativ wertvoll, musste auf einmal ihre Sales Funnel umziehen. Und so bin ich da reingerutscht bei, ich kann es euch sagen, SAP, in so ein Partnerprogramm und sollte Sales Funnel für die Partner bauen. Und jetzt kommt der Bogen zu LinkedIn. Wir haben das gemacht, wir haben das viel gemacht, wir machen das auch teilweise noch. Aber das Thema Sales Funnel Bau ist so ein langes Thema. Also wenn ich so eine Kampagne entwerfe und dann Landingpages baue, Ads entwickle, irgendwie E-Mail-Strecken entwickle über teilweise 6 bis 12 Monate, dass die Unternehmen extrem lange brauchen, um in den Markt zu kommen. Und wir haben geguckt, was finden wir denn für B2B-Unternehmen, um schneller an den Markt ranzukommen. Und da ich selber auch angefangen habe, dann über LinkedIn Kunden zu akquirieren, haben wir gesagt, okay, lass uns doch auch gucken, ob Unternehmen nicht über LinkedIn Akquise machen können. Und da haben wir gemerkt, okay, wir können ja direkt die Entscheider vernetzen mit den Verkäufern. Wozu eigentlich noch diese riesen Umwege? Lass uns doch da mal gucken, was wir nicht direkt zusammenbringen können. Und das ist eigentlich so, so hat sich LinkedIn entwickelt. Und für die Zuhörer, die nicht genau LinkedIn zuordnen können oder das so als Social-Media-Plattform sehen, ich vergleiche LinkedIn gerne einfach mit dem größten Online-Netzwerktreffen der Welt, weil es nicht so ein klassisches Social-Media ist, wie man es glaubt, sondern es ist wirklich ein Online-Netzwerk. Und wer das richtig macht, der kann sich da super positionieren und sein Unternehmen. Genau.
Du, lieber Steffen, da hake ich direkt mal ein, weil ich habe letztes Mal mit dem Klaus Schenkemann auch eine persönliche Story erzählt, die er nicht kannte. Und das gleiche gibt's bei dir auch. Also wir zwei haben eine Geschichte, die du noch nicht kennst, die erzähle ich dir aber gerne, weil sie genau da reinpasst, was du gerade gesagt hast. Ich bin Storyteller und ich gehe in Vorträge, um mir ein paar Nuggets mitzunehmen. Mhm. Und als ich in deinem Vortrag in Frankfurt saß, hast du ein fantastisches Bild gezeichnet. Das hast du eben sogar erzählt als damals, in Anführungszeichen oder anders. Du hast damals gesagt, stellt euch einfach vor, liebe Leute, wenn ihr hier sitzt und wisst nicht so ganz genau, was wir mit LinkedIn-Vertrieb machen, stellt euch einfach vor, ihr habt 18 Millionen Menschen im Dachraum. Ja. Die könnt ihr alle ansprechen. Ihr wisst von jedem Einzelnen, was er macht, in welcher Company er arbeitet. Ihr müsst die nicht fragen. Und es ist nicht nur so, dass ihr euch da positionieren könnt und könnt Kontakte knüpfen und euch in die richtige Bubble manövrieren, sondern ihr habt doch noch einen riesen Messestand for free. Also bitte baut eure Präsenz aus, eure Seitenpräsenz, bitte baut eure Personal Branding aus bei LinkedIn. Und das geht so und so und so. Und ich dachte, Alter, was für ein geiles Bild, ja. Was hat der Steffen mir da für ein Ding eingepflanzt? Und das oute ich mich jetzt, alle Kunden, die vielleicht gerade zuhören, auch von mir, habe ich vom Steffen. Und das habe ich auch schon des Öfteren mal in Abwandlungen benutzt, weil ich finde es genial. Ja. Größte Messe, die verfügbar ist, ist ein Bild, kann ich mir total gut vorstellen. Ich habe gemerkt, in jedem Gespräch, das ich mit Kunden hatte, wo es um LinkedIn ging, habe ich dieses Bild benutzt. Sofort wurde es verstanden. Ja. Also insofern, da nochmal die Props an dich.
Sehr gut, danke. Gerne weitertragen, die Idee. Genau.
Ja. Jetzt reden wir ja in dieser Serie über Purpose. Und ich möchte gerne nochmal so eine Metaebene zurück. Also wir wissen jetzt, was du machst, wo du gerade bist. Ich habe mir schon angemakert für später, weil unsere Gäste immer so eine angeborene Bescheidenheit haben. Darfst du später auch noch so einen Elevator-Pitch machen und kurz sagen, wie die Menschen dich erreichen und so weiter? Ja, das möchte ich schon gerne machen. Wobei, ich sag mal, es ist natürlich unschwer zu erwarten, dass du gut auf LinkedIn zu kontaktieren bist.
Ja, das stimmt.
Ja. Wir wollen natürlich Preise hören, auch ist ganz klar.
Ja, genau.
Ja, genau.
Ja, aber lass uns doch noch einfach mal in der Metaebene zurückgehen, lieber Steffen, und lass uns mal so ein bisschen über Purpose reden. Also wir beginnen immer damit, und damit begann, glaube ich, auch irgendwann mal so die Reise von Marco und mir, wobei Marco da deutlich engagierter ist, das gebe ich auch gerne zu. Aber die Reise begann so, dass wir versucht haben rauszufinden, was ist denn eigentlich Purpose? Für was steht Purpose? Und deswegen würde ich dich gerne mal fragen, wie definierst du für dich persönlich Purpose und wie hast du deinen entdeckt oder was definierst du für dich als Purpose?
Ja, super spannend. Was ihr beide nicht wissen könnt und was wirklich für euch, glaube ich, eine krasse Überraschung ist, passt da auf.
Guck mal, jetzt schießt er zurück, Wolfgang, merkst du?
Ich zeig euch
jetzt was. Will er das 1-1 unbedingt.
Ich zeig euch was.
Wegweiser zum Glück.
Ja.
Er hält uns ein Buch in die Kamera und da steht drauf, Wegweiser zum Glück.
Und das habe ich mal geschrieben.
Krass.
Also bevor ich LinkedIn-Trainer wurde, vielleicht um einmal oder online mich dem Thema Online-Marketing gewidmet habe, muss man sagen, ich habe mich extrem viel in meinem Leben mit Sinn, mit Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Sinnhaftigkeit und solchen Sachen befasst. Weil mein Leben halt auch viel ein bisschen unnormal verlaufen ist. Also ich habe es ja gerade gesagt, ich bin mit 20 Vater geworden. Dadurch haben sich in meinem Leben viele Phasen verschoben. Also ich hatte viele Phasen anders. Und ich bin sehr stark immer dazu gekommen, viel über solche Sachen nachzudenken. Ich glaube, dass das Thema Purpose, also erstmal jeder muss so sein finden, ist ganz klar. Für mich ist eine der wichtigsten Zielzustände, und das ist immer nur punktuell, ne? Ich kann ja nur punktuelle Zielzustände erreichen, aber ist so dieses sich wohl zu fühlen in seinem Sein komplett, also Körperbewusstsein, dass ich an Orten bin, wo ich sage, okay, ich bin jetzt wirklich genau hier. Und ich glaube, dass wir Menschen dann in unserer größten Kraft sind, wenn wir das haben, wenn wir nicht im Kopf permanent woanders sind, sondern wirklich so voll da. Und eins meiner Dinge ist, ich lebe das halt sehr stark beruflich aus. Also für mich ist es so, für mich ist, das kann jeder für sich selbst definieren, aber für mich ist der Weg, den ich gerade gehe, auch als Geschäftsführer und Inhaber, Businessaufbau ist mit einer der härtesten Formen der Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, weil dir dein Business immer das spiegelt, was du noch nicht kannst oder noch nicht gelernt hast. Und da musst du immer drüber, also über, wenn du weiterkommen willst, musst du über diese Punkte drüber. Aber grundsätzlich halte ich es für ganz wichtig im Leben, ein hohes Energielevel zu haben in Form von, also ein positives Schwingungs- und Energielevel zu haben. Ist sehr spirituell, aber ich habe mich damit halt auch schon sehr, sehr viel auseinandergesetzt mit so den Themen. Und für mich geht es viel um Schwingungen und die richtigen Menschen um sich zu haben, sich mit den richtigen Energien zu umgeben und dann wirklich auch sich gut zu fühlen. Ja.
Also ich mache immer, wenn ich Zeit finde und mich gewissenhaft vorbereiten kann auf eine Folge, dann mache ich immer so eine Art Persönlichkeitsprofil, besonders wenn ich die Leute einlade. Also ich überlege mir nochmal, warum habe ich die oder den Gast eingeladen? Und ich schwöre hier, ich habe es nicht aufgeschrieben eben, ich habe mir aufgeschrieben, was sozusagen dich für mich als Gast attraktiv gemacht hat. Soll ich dir mal vorlesen, was hier steht?
Mach mal.
Ich wusste nichts von dem Buch, ja, also wirklich nicht. Ich habe geschrieben, Steffen ist präsent, kompetent und fokussiert. Und das hat mich auch in Frankfurt schon sehr abgeholt. Also du warst unheimlich präsent auf der Bühne. Es gab eigentlich keine Chance als Gast, nicht dir zu folgen, ja, abzuschweifen oder so. Gleichzeitig hat man sofort gemerkt, okay, da weiß einer, über was er redet. Und das gibt einem Sicherheit. Ich sage immer in meinen Vorträgen, Menschen suchen Sicherheit. Ja. Und du warst sehr fokussiert auf dein Thema LinkedIn. Und das habe ich jetzt gerade noch ergänzt um glücklich. Ja. Weil ich auch finde, dass du so ein bisschen so schon so strahlst oder leuchtest oder diese Kraft auch ausstrahlst, die du gerade beschrieben hast.
Ja.
Also das ist ja echt toll, dass sich sozusagen die Wege da finden. Ja. Dass ich dann an der Stelle gedacht habe, okay, der Steffen könnte der Richtige sein, um über Purpose zu reden. Mega. Jetzt hast du vorhin schon so kurz angedeutet, wie es zu LinkedIn kam. Ich würde trotzdem nochmals fragen. Also vielleicht ist das schon die Antwort auf die nächste Frage, aber trotzdem würde ich dich nochmal fragen, gab es so den einen entscheidenden Moment, gerade wenn du sagst, sehr jung Vater geworden, also ich fokussiere jetzt nicht auf privat, sondern generell im Leben. Gab es so den einen entscheidenden Moment, wo du dir klar geworden bist, okay, ich schreibe jetzt ein Buch darüber, weil das ist im Prinzip das, was ich gerade gelernt habe, oder anders gefragt. Gab es den einen entscheidenden Moment, wo du gemerkt hast, das ist mein Purpose?
Nein, den gab es nicht. Und ich glaube, ich kann auch sein, dass ich damit alleine bin. Ich glaube, dass diese Suche nach dem Purpose für viele auch ganz gefährlich ist, weil man sich sehr verlieren kann in der Suche, obwohl man vielleicht schon längst da ist. Ich glaube, dass es etwas ist, was man rational wenig erfassen kann, sondern dass es eher ein Gefühl ist für mich. Und dass viele, ich weiß noch, ich habe mal das Buch von Alex Fischer gelesen, da ging es auch viel um Purpose damals, Reicher als die Geissens. Und ich habe mir danach so ein bisschen den Kopf zerbrochen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Steffen, das ist doch alles okay, du hast doch einen immer inneren Kompass, wenn du dem weiter folgst, dann mach dir nicht so einen Stress, dann bist du vielleicht schon längst auf dem Weg. So, das glaube ich. Aber was vielleicht eine ausschlaggebende Situation ist für das Buch, ist, ich bin tatsächlich in meinem Job damals, ich war Marketing-Vertriebsleiter dann 5,5 Jahre in dem Unternehmen und ich war absoluter Workaholic, habe aber trotzdem auch geliebt, was man tut. Ich durfte dann lernen, dass du trotz dessen, auch wenn du liebst, was du tust, schon mal gerne im Burnout landen kannst und zu viel arbeiten kannst und bin tatsächlich zweimal kurz vorm Burnout rechts abgefahren. Einmal tatsächlich auch auf der Autobahn, weil ich nichts mehr gesehen habe. Das ist dann nach einer Stunde wieder weggegangen. Und da war damals klar für mich, dass ich aus diesem Job auch raus muss. Und dann habe ich quasi als Selbsttherapie auch dieses Buch geschrieben. Also ich habe dann sehr viel mit mir so gearbeitet und habe viele Sachen davon verarbeitet in diesem Buch. Habe eine Coaching-Ausbildung gemacht parallel dazu. Und mein erster Plan der Selbstständigkeit war witzigerweise, ja, so hier hängt im Büro übrigens, das seht ihr jetzt nicht, da hinter mir hängt Tony Robbins. Also meine erste Idee der Selbstständigkeit war eher in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen. Und dafür habe ich das Buch geschrieben. Das ist dann kolossal gefailed. Also ich habe einen klassischen Buchfunnel gebaut und habe das komplett versemmelt, weil ich dachte, ich wüsste, wie es läuft. Und dann haben aber Leute aus der Coaching-Ausbildung damals gesagt, hey Steffen, wir wissen doch, du kannst verkaufen und Online-Marketing auch, zeig uns das mal. Das waren drei Damen, die dann meine ersten Kundinnen wurden. Und es war immer die Wahl zwischen, okay, entweder Persönlichkeitsentwicklung oder Vertrieb und Online-Marketing. Und dann wurde die Entscheidung quasi für mich getroffen. Und das hat mich so dahin gebracht, meine grundsätzliche Sache, warum ich auch selbstständig bin oder war und jetzt ein Unternehmen habe, ist, ich möchte nur Zeit mit Menschen verbringen, die ich mir selber aussuche. Das ist so für mich einer der größten Qualitätsfaktoren im Leben ist die Menschen, mit denen wir uns umgeben. Das ist so eins meiner Schlussfolgerungen.
Don't work with assholes, glaube ich, sagen die Amerikaner.
Absolut.
okay. Genau. Ja, mega. Also es ist eine tolle Geschichte. Tony Robbins habe ich letztes Jahr zum ersten Mal live erlebt. Habe auch tatsächlich, ich war bei Greater und bin auch dieses Jahr wieder da.
Ich auch.
Und ja, ach guck mal, da sehen wir uns wieder. Das ist ja schön. bin dieses Jahr auch wieder da und habe ihn zum ersten Mal live erlebt. Habe mir vorher dann die Netflix-Doku reingeguckt, weil ich tatsächlich von Tony Robbins nicht viel gehört hatte bis dato. Und ich finde den auch auf seine Art sehr inspirierend und sicherlich jemand, der auf der Purpose-Reise eines jeden Menschen, sagen wir mal, ein paar Schrittchen ebnen könnte. Kann sein, muss man nicht mögen, kann genau. Man aber.
Ja.
Ja, mega. Marco, hast du noch eine Frage?
Nee, ich warte auf den Part, wo es jetzt ins Unternehmerische geht. Also
okay, genau.
Ich finde es immer mega spannend, also habe ich mir ja antrainiert, mit dir zusammen auch einfach dazu zu hören und das einfach auch zuzulassen. Ich hatte zu Anfang, Steffen, muss ich mal dazu sagen, ein bisschen Probleme damit. Weil es mir ein bisschen zu spirituell war. Ich bin nicht so ein mega spiritueller Mensch. Und ich bin da eher bei Tony Robbins, dass ich sage, irgendwie, ja, komm doch klar mit dem, was du erlebt hast in deiner Vergangenheit. Und am Ende bist du da rausgekommen, wo du jetzt bist. Und komm damit klar, genau. Feier dich dafür. Das ist okay.
Ja.
Mein Ziel war mehr eben irgendwie so auch eine unternehmerische Perspektive darauf zu setzen. Weil ich glaube, du kommst ja aus dem B2B. Und da jetzt nochmal einen Purpose-Stempel draufzusetzen, ist nochmal eine andere Sichtweise. Das andere ist genauso berechtigt, ist nicht die Frage, aber unternehmerisch gesehen ist es nochmal eine andere Brille, weil es ja auch darum geht, wie du deine Mitarbeiter zum Beispiel führst, wie du als Unternehmen Purpose darstellen willst, wie du wirken willst mit dem Purpose nach außen. Da geht es ja dann weniger um dich, sondern eigentlich um das Kollektiv.
Ja, das stimmt. Das ist auch eine spannende Sicht. Also erst einmal vielleicht, ich sehe meine Rolle im Leben. Ich weiß, dass ich dazu hier bin oder gefühlt, Leuten zu helfen, dass ich bestimmte Stärken habe und die weiterzugeben. Und das ist im Prinzip, ist das jetzt, darf ich jetzt lernen, wie man das auch in einem Unternehmen tut und weitergibt. Und was ich gemerkt habe oder was mich immer total stört, ist, das kommt jetzt wieder aus dem Persönlichen, aber es geht ins Business, Marco. Mich stört Ungerechtigkeit. Ich bin jemand, der Ungerechtigkeit ist, kotzt mich an. Ich kann das nicht haben. Und ich weiß wirklich, und das ist jetzt nicht gespielt, ich weiß, dass es viele gute Unternehmen und Selbstständige gibt in der Welt, die zu lieb sind und die zu nett sind und die deshalb nicht den Erfolg haben und die vielleicht auch zu leise sind, weil sie nicht laut sein wollen, nicht den Erfolg haben, den sie eigentlich verdienen. Und stattdessen hat den Erfolg aber jemand, der am Ende vielleicht gar nicht performt. Und das ist tatsächlich der Purpose, der auch bei uns sich durch das Business gezogen hat. Also unser zentraler Wert im Unternehmen sind Kundenerfolge. Ich habe heute Morgen witzigerweise noch drüber nachgedacht, Kundenerfolge kommen bei uns vorm Unternehmenserfolg. Würde mir jeder Ökonom von abraten. Absolut unwirtschaftlich, wahrscheinlich. Aber ich bin der Erste, der einem Kunden, wo wir sagen, okay, wir machen mehr für den Erfolg oder so, weil ich muss ruhig schlafen können. Wenn ich nicht ruhig schlafen kann, macht das alles keinen Sinn. Bin ich vielleicht nicht abgezockt genug zu. Aber das ist für mich dieses Ausleben wirklich, wir haben in 4,5 Jahren, ich habe nicht einen Kunden, mit dem ich im Streit auseinandergegangen bin. So, das ist mir ganz, ganz wichtig, dieses wirklich Leuten helfen, sie ein Stück weit auf der Reise begleiten, dann bleiben sie oder sie gehen vielleicht weg, aber Leute so ein Stück weiter zu bringen. Und das weiß ich, dass ich dafür hier bin. Und jetzt machen wir das gerade als Unternehmen, wo ich genau diesen Punkt auch in der Mitarbeiterführung immer versuche nach vorne zu bringen. Bitte denkt zuerst an die Kunden. So, und da, das ist, glaube ich, bei Mitarbeitern, ich war ja auch mal einer, gar nicht so einfach reinzukriegen. Dieses denkt zuerst an den Kunden und nicht an uns oder in unseren stetigen Workflows. Aber das ist, glaube ich, was, wenn man ein Unternehmen aufbauen will, was langfristig Bestand hat, dann glaube ich, dass das immer im Fokus stehen muss. Mich stört beispielsweise auch absolut dieser Skalierungsgedanke, der überall unterwegs ist. Also ich kann das Wort nicht mehr
hören. Was? Verstehe ich gar nicht.
Oh Gott, dieses menschenunwürdige Wort, was da Hauptsache skalieren und machst du 100.000 oder machst du 60.000, die sollen auch mal die 1.000 aussprechen, um Geld wertzuschätzen, anstatt dieses, mich ärgert das. Und deshalb, das ist so ein bisschen, dadurch lebe ich mich in meinem Business aus. Beantwortet das ein bisschen die Frage?
Aber meinst du, kann ich noch mal kurz, für mich wäre jetzt noch wichtig, die Perspektive, weil du das jetzt ja auseinanderklabüstert hast, was ich sehr spannend finde, dass du gesagt hast, du stellst den Erfolg des Kunden nach vorne. Das macht auch Sinn irgendwie. Mein Purpose-Gedanke war ja eher so, dass ich denke, okay, wenn ich jetzt bestimmte Trigger benutze im Unternehmen, die dazu führen, ein glückliches Unternehmen zu sein, vielleicht im Extremfall ein Unternehmen zu bauen, was einen FOMO erzeugt irgendwie, also nach außen, wenn ich viel kommuniziere, irgendwie Employer Branding auch noch mache und Influencer aufbaue, dass ich dann so einen Spiegel ja eigentlich habe, so ein Halo für den Kundenerfolg, dass die eigentlich gar nicht mehr unglücklich sein können. Also wenn ich mir jetzt so eine OMR angucke, also alle, die jetzt da einbuchen, leben ja unglaublich davon, dass die Marke OMR so aufgeladen ist. Das heißt, wenn du ein Unternehmen aufbauen würdest oder dein Unternehmen die Strahlkraft von der OMR erreichen würde, dann würde das ja automatisch eigentlich auf den Kunden überschwappen und du müsstest dir da gar kein oder weniger Gedanken machen, was die Reihenfolge wieder ändern würde. Wäre das auch möglich? Also ich will überhaupt nicht an deinem Denkmodell zweifeln. Jetzt geht es nur um Perspektivenaustausch.
Ja, ist ja super spannend, weil ich lerne halt, in meinem Kopf bin ich ja eh nie fertig. Also ich lerne halt gern dazu und vor allem durch so clevere Fragen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe noch vorhin mit einem Kunden ein langes Gespräch gehabt. Der ist schon viel weiter als ich, viel erfahrener, auch im Unternehmertum. Und ich glaube, dass dieses, da wo ein Westermeier ist und wo, wie er auch OMR aufgebaut hat, bin ich im Kopf einfach noch gar nicht in der Denke. So, ja, ich bin immer ein bisschen skeptisch bei so den großen Geschäftsmodellen. Ich frage mich immer, wenn irgendwo unverschämt viel Geld im Spiel ist oder viel Erfolg im Spiel ist vielleicht nur ein doofer Glaubenssatz von mir. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass irgendwas hinten rüberfällt, weil es schon gewisse Gleichgewichte gibt und man kann viel Geld verdienen oder man kann auch gut Geld verdienen. Aber ich glaube, dass der Mehrwert halt auch für alle stimmen muss. Und das finde ich, das siehst du halt bei so großen Brands halt echt selten. Erfährst du, wie ist es denn wirklich? Also es gibt ja auch viele Brands, jetzt im Online-Marketing ist es so, es gab mal die Aussage von einer der großen führenden Online-Marketing-Brands aktuell in diesem Coaching- und Trainermarkt, dass 5% der Umsätze weggelegt werden, um die für Anwälte zur Seite zu legen, um schlechte Rezensionen wegzuklagen.
Das fallen wirklich mir spontan welche ein, ja.
Ja, da bin ich immer sehr vorsichtig mit diesen shiny Sachen. Ich weiß es nicht. Ich ganz wenig. Bei uns ist es so, ich versuche jede Stufe zu wachsen und größer zu werden. Wir sind ja noch klein. Wir sind ja jetzt 11 Leute. So, jede Stufe zu wachsen, ohne das, was hinten rüberfällt, das, was verloren geht. Aber ich merke auch, dass dieser Balanceakt sehr schwierig ist und dass er natürlich für uns alle, und ich bin auch nicht gerade der Geduldigste, auch wenn ich ruhig bin, aber das dauert alles so lange. Wenn du es vernünftig machen willst, dauert es einfach lange.
Ja. Willkommen in der Unternehmerwelt, sage ich da nur. Ja, mega. Was ich da gerne noch ergänzen würde, ist, Marco sagte ja zu Recht, dass wir uns am Anfang so ein bisschen committed haben oder es hat sich ergeben, dass wir nicht so spirituell werden wollen in dieser Purpose-Serie. Wir haben immer am Anfang so ein bisschen spaßhaft gesagt, wir möchten hier keine Klangschalenveranstaltung machen, obwohl Klangschalen auch eine tolle Sache sind. Ja, nichts gegen Klangschalen, aber es sollte nicht so in diese Ebene gehen. Aber was sich ergeben hat, und ich möchte nochmal einen Podcast zitieren aus der Vergangenheit, nämlich der mit dem lieben Kai Nöske, der ist ich weiß jetzt die Bezeichnung nicht mehr ganz genau, aber ich sag mal Chief Communication Officer von der ESA. Mhm. Der sitzt in Paris, ja, und ich meine, das ist jemand, der mit dem Hubble-Teleskop in den Weltraum guckt und der Raketen hochschießt. Und man dachte so, der Sinn des Podcasts war eigentlich zu gucken, wie ist eigentlich dieses Purpose-Ding auf der Erde für jemand relevant, der gedanklich den ganzen Tag im Kosmos ist. Ja. Und was ich damit aber sagen will, ist, was sich entwickelt hat in dem Gespräch, und so ist es bei vielen Gesprächen gewesen, ist, dass wir am Ende, also ich hatte unfassbar viele Gänsehautmomente in dem Podcast, weil Kai total klar auch seinen Purpose erzählt hat, nämlich 22 Nationen zusammenzubringen, alles gemeinsam zu machen und Europa als ein Riesenexperiment zu sehen momentan zwischen großen Mächten in der Welt, die sich nicht alle wohlgesonnen sind, auch als große Chance zu sehen. Und das war wirklich, also das war wirklich, da war Purpose, mehr Purpose drin, als ich vielleicht bei einer Klangschallenveranstaltung erwartet hätte. Deswegen, ja, und deswegen glaube ich auch, dass Vertrieb und B2B-Vertrieb gerade von einem Menschen, bei dem ich glaube, der macht's wirklich aus Leidenschaft, der wirkt authentisch, kompetent etc., glaube ich, sehr viel mit Purpose zu tun hat. Deswegen würde ich jetzt auch mal auf diese Business-Ebene wechseln wollen. Wir haben ja schon ein bisschen das Thema jetzt gestreift. Aber wenn ich so an Vertrieb denke und ich noch zusätzlich an B2B denke, also Geschäfte von Unternehmen mit Unternehmen in der Regel, ja, dann hat das sehr viel mit Konditionen zu tun, mit Angebot, mit Nachfrage, mit weiß ich was allem, ja, Fahndl hast du schon erwähnt, Wettbewerb, Sichtbarkeit etc. etc. Das hat jetzt zunächst erstmal nicht so viel mit Purpose zu tun. Deswegen würde mich mal interessieren, inwieweit siehst du aus dem beruflichen Kontext jetzt eine Verbindung von Purpose und dem, was du tust?
Ich glaube ehrlich gesagt schon. Also die, ich glaube, dass es gibt Unternehmen, es gibt Menschen und Unternehmen, die machen die Welt besser, und es gibt Menschen und Unternehmen, die machen sie nicht besser. So, und ich glaube, dass die Grundlagen sind oft unfair verteilt, weil ich glaube, dass oft die, die das grundsätzlich besser machen, benachteiligt sind, weil sie bestimmte Eigenschaften haben. Also ich sehe wirklich unsere Rolle da als Unterstützer, und ich glaube auch, dass in den Unternehmen das so ist. In Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ist dieses Verkaufen ja oft negativ belastet, und das ist ein Problem für in vielen Bereichen. Ich glaube, dass wir in Deutschland, schau dir, also ganz akuter Fall, wir haben die Digitalisierung aktuell verpennt. Wessen Schuld ist das? Naja, meiner Meinung nach ist das mit ein Schuld des Marktes an sich, weil die sich untereinander zu wenig ihre eigenen Leistungen verkaufen. Also wenn du den ganzen deutschen Markt nimmst, haben wir genug Digitalisierungsberater. Wir haben genug Unternehmen, wir haben auch genug potenzielle Kunden, aber die schaffen es nicht, die haben es in den letzten 5 Jahren nicht geschafft, sich zu connecten oder sich richtig zu connecten. Für mich ist Vertrieb nichts anderes als das Zusammenbringen von den richtigen Unternehmen, Personen. Wenn ich spirituell sagen würde, wäre es Energien. Ja, also dieses Zusammenbringen. Es ist wirklich das Connecten. Ja, am Ende geht es um Konditionen, aber in den meisten Fällen, gerade im Mittelstand jetzt, was wir im Mittelstand erleben, ist ja, der Mittelstand kapselt sich von der Politik stark ab, aber untereinander werden die Verbindungen stärker. Weil das, was ich vorhin sagte, dieses irgendwo muss ja eben jemand auch dran verdienen, aber es darf nicht exorbitant viel sein. Also es darf einfach nicht unfair sein in der Relation. Da können die Unternehmen sich, glaube ich, schon ganz gut einschätzen. Und dennoch muss es immer noch jemand verkaufen. Und ich glaube, dass gerade im Unternehmenskontext es ist wichtig zu sehen, wofür steht ein Unternehmen, weil wir kaufen es am Ende schon. Es gibt diese ganzen Beispiele, Elon Musk, Steve Jobs. So, wir kaufen schon viel, wofür steht das Unternehmen. Also auch, was du sagtest, Marco. Und das sollte aber bis in den Vertrieb reinreichen, dass dann diese ganzen Aspekte des Einkaufs beispielsweise ganz hinten irgendwann dennoch die kleinste Rolle spielen. Ich glaube, dass diese Aspekte, wenn sie die größte Rolle spielen in einem Unternehmen, dass das Unternehmen nicht so werte- und purpose-orientiert ist, weil es das dann nicht wäre. Also ich glaube, dass es total wichtig ist für Unternehmen, diese Rolle auch zu haben, diese Werte- und Purpose-Rolle, und nicht nur irgendwie ein Rad in so einem großen Spiel zu sein. Und da glaube ich, dass eine Entwicklung jetzt in Deutschland kommen wird. Wir haben ja die ganzen Statistiken auf dem Tisch, wie unzufrieden die Leute sind, wie viel sie wechseln wollen und so. Und das alles hat auch was damit zu tun, dass die Unternehmen es nicht schaffen, die Mitarbeitenden so einzubinden, dass sie wirklich ihre die Motivation auch durchspüren oder das Ganze so hinzukriegen, zu kommunizieren. Und ich glaube, da wird es in den nächsten Jahren hoffentlich einen großen Shift geben, weil wenn die wirklich alle, wenn 70% der Menschen eigentlich keinen Bock auf ihren Job haben, dann das wäre doch das Schlimmste, was passieren könnte. Also das wäre eine Katastrophe eigentlich.
So. Ja, stimme ich dir zu und ja, passt perfekt zu meiner nächsten Frage, die im Skript steht. Also ich gehe selten so nach Skript vor, aber hier passt das wirklich gut.
Nicht abgesprochen. Ja.
Nicht abgesprochen und ich würde jetzt die Frage nur ein bisschen sozusagen ergänzen jetzt nach deiner Antwort. Die Frage lautet, wie wichtig ist es deiner Meinung nach für Vertriebsmitarbeiter, sich mit dem Purpose ihres Unternehmens zu identifizieren? Da kommen ja so Sachen rein wie Werte etc., Unternehmenswerte. Und ich würde jetzt schon gerne, weil du gesagt hast, 11 Leute, das hatte ich ja am Anfang noch gar nicht gefragt, auch fragen, also A, wie wichtig ist es für Vertriebsmitarbeiter, Klammer auf, eigentlich für alle Mitarbeiter, Klammer zu, sich mit dem Purpose ihres Unternehmens zu identifizieren, den zu kennen und die Werte zu tragen. Und der zweite Teil der Frage, der jetzt spontan dazukommt, ist, wie machst du das mit deinen Leuten?
Super, super wichtig oder super spannend. Ich mach das mal auch chronologisch. Also der erste Part ist, ich glaube, du kannst nichts verkaufen, an das du nicht glaubst. Ich glaube, das ist, entweder du bist, also wenn du nicht dahinter stehst, wirklich zu 100% hinter dem Unternehmen stehst, hinter den Leistungen stehst, hast du ein Riesenproblem. Das ist sehr, also witzig oder kritisch im Sinne von LinkedIn, denn LinkedIn wird dazu führen, dass die Unternehmen massiv transparenter werden. Je größer das Unternehmen, desto mehr Probleme hast du da in der Regel. Deshalb arbeiten wir grundsätzlich fast nicht mehr, außer sie zeigen uns, dass es anders ist, aber eigentlich nicht mehr mit Unternehmen größer als 200 Mitarbeitenden, weil die Struktur...
Oder der Scheck ist so groß.
Weil die nein, sie müssen uns zeigen, dass sie agil sind, weil die Strukturen so verhärtet sind, da kannst du gar nichts bewegen, ja? Kannst du auch nichts machen. Und je größer das Unternehmen, desto mehr Leute wollen nicht gesehen werden und verstecken sich im Unternehmen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo auch LinkedIn, Deutschland ist mit 70% seiner Unternehmen noch nicht bereit für das Thema LinkedIn, weil die Personen ja eigene Profile haben. Und das Unternehmen braucht so eine Kultur, dass es normal ist, sich für das Unternehmen nach draußen zu stellen. Das machen aber 70% der Deutschen nicht. Ich sage einfach eine Zahl.
Kann ich dir absolut beipflichten, ja.
Nicht statistisch belegt, einfach ein Bauchgefühlzahl.
Gefühlt, ja.
Und da wundern wir uns, dass es teilweise den Unternehmen schlecht geht, wenn Leute sich schämen, teilweise bei Unternehmen zu arbeiten oder das nicht öffentlich machen wollen. Ich frage mich immer, Leute, was macht ihr da? Warum seid ihr noch da? So, wenn das so ist. Aber die B2B-Kommunikation wird sich krass ändern. Und dieser Faktor der Identifikation mit den Unternehmen, ich denke, es wird jetzt mal so ein Shift kommen. Das wird jetzt die nächsten 5 Jahre durchgemischt, hoffentlich im Positiven. Alle finden wieder ihre richtigen Positionen und auch wieder ihre Motivation. Und dann geht das Ganze wieder hoch in den richtigen, mit dem richtigen Mindset. Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Es wird alles transparenter und immer weniger Leute werden sich verstecken können und müssen sich dafür auch identifizieren, weil sie alle repräsentieren. So, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Und wie kommunizierst du die Werte in deinem Unternehmen? Das war ja der zweite Teil der Frage.
Ja.
Du hast ja jetzt, wenn du sagst, du hast dich vor 5 Jahren, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, selbstständig gemacht.
Genau.
Und hast jetzt 11 Mitarbeiter, dann bist du ja nicht mit 11 gestartet, sondern da kommen ja nach und nach Leute dazu. Und das ist immer eine spannende Frage an die verschiedensten Gäste hier. Wie schaffst du es, dass die richtigen Leute zu dir kommen?
Wie schaffe ich es, dass die richtigen? Das Witzige ist, von den Mitarbeitenden, die ich jetzt habe, haben die meisten mich gefunden. Also es ist wirklich so, dass die Connection schon da war und dann war das, ich würde es fast, Schicksal gibt's, glaube ich nicht, aber es war so irgendwie Fügung, es war eine Stelle da und ich kannte jemanden, wo ich genau wusste, okay, da ist gerade frei, das würde jetzt matchen. So, und ich glaube, gerade im Startup-Bereich ist auch so, ich sehe uns noch als Startup, das Unternehmen gibt's jetzt 1,5 Jahre, dass man da relativ agil ist, das heißt, uns haben auch schon Leute wieder verlassen, auch im Friedlichen, weil du dich, bestimmte Stellen sind halt Übergangsstellen. Also du wächst nicht komplett im Konglomerat, sondern manchmal braucht es bestimmte Tätigkeiten oder Personen, die haben Bock, eine Tätigkeit zu machen und dann scheiden die wieder aus. Und da muss auch nichts böse bei sein, aber das ist so, ja. Die Grundfrage ist, wie schaffen wir das, dass wir das immer oder diesen Kernwert, der Kernwert ist wirklich Kundenerfolge. predigen oder nicht predigen, intern verbreiten, ist einfach konsequente Wiederholung. Wir haben, es ist natürlich, wir haben ein Werteboard, da steht das eben ganz, ganz oben.
Darf ich kurz mal einhaken, ja. Was heißt Werteboard? Also habt ihr tatsächlich eine Tafel im Büro hängen, wo die Werte draufstehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, wir haben das rein digital. Und dazu muss man auch sagen, wir sind ein reines Remote-Unternehmen. Ich habe zwar hier ein Büro und hier oben ist noch ein Stockwerk drüber, aber hier ist niemand außer mir. So, wir sind ein reines Digitalunternehmen. Das heißt, wir machen das im Onboarding-Prozess sehr klar, dass wir werteorientiert hier arbeiten und dass uns das wichtiger ist. Und die Mitarbeitenden bei uns, wir haben ja auch eine Agentur, also das heißt, wir machen LinkedIn-Profile für unsere Kunden. Und da bekommen Mitarbeiter bestimmte Timeslots zur Verfügung, um eben ihre Tätigkeiten, ihre Routinen da zu machen. Aber da ist beispielsweise auch klar, wenn ihr mehr Zeit braucht, dann nehmt euch mehr Zeit. Also lieber mehr Zeit nehmen, als, das sind eher Richtwerte, als jetzt weniger auf den Kundenerfolg einzuzahlen beispielsweise. Und wir haben natürlich wöchentliche Meetups mit allen Mitarbeitenden. Und da wird das wiederholt, es wird in Einzelcalls immer wieder wiederholt. Das ist eigentlich... Wenn so ein Unternehmen sich ausrichtet danach, dann spürt man das ja auch in der Kundenkommunikation in allem am Ende, in allen Vorgaben, Vorlagen. Ich glaube, es ist die konsequente Wiederholung in solchen Systemen für die Werte, ja. Für diesen einen Wert. Und dann haben wir natürlich noch weitere dazu. Also wie respektvoller Umgang miteinander oder wir haben einen Wert, der ist so ähnlich wie die Würde des Menschen ist unantastbar, der heißt nicht genauso, aber da geht es halt darum, dass die Leute auch immer sagen müssen, wenn sie sich nicht gut fühlen. Wir fragen natürlich auch, aber dass der Mensch auch da wieder im Fokus steht, weil es uns nichts bringt, wenn es jemandem schlecht geht mit seinem Job, dann bin ich auch der Überzeugung, er wird nie die Leistung bringen, die eigentlich in dem Job gefordert wäre. Und es ist für alle schlecht. Deshalb ist es immer wichtig, dass sich Leute sehr schnell melden oder dass man sehr schnell spürt, wenn irgendwas nicht stimmt, beispielsweise. Ne?
Ja, cool. Finde ich, ja. Habe ich schon wieder ein bisschen was mitgenommen. Also danke für die Impulse. Ja. Unsere Serie, über unsere Gäste, die wir eingeladen haben, hat sich so für mich und ich glaube auch für den Marco ein bisschen was rauskristallisiert. Mhm. Nämlich, dass immer alle gesagt haben, ich fasse das jetzt mal so ganz grob in meinen Worten zusammen, wir können die ganz großen Dinge, die ganz großen Probleme auf diesem Planeten, die es ohne Zweifel gibt, nicht lösen. Also wir drei hier in unserem Riverside-Studio werden den Gazastreifen nicht befrieden. Leider, wir werden den Ukraine-Krieg nicht beenden und die ganze andere Scheiße, die auf der Welt noch so läuft. Sorry für das Wording, aber ist dann so. Ja, weil irgendwelche Menschen sich streiten, welcher Gott der Bessere ist oder wer die meiste Kohle hat. Das passiert. Fakt ist aber auch, wir dürfen dann nicht eben den Kopf in den Sand stecken, sondern sollten versuchen, in die Wirksamkeit zu kommen. Marco, ich zitiere das immer wieder gerne, kauft nur noch Weintrauben in Papierverpackungen. Ja. Ich esse keine Blaubeeren mehr, obwohl ich sie liebe. Ich weiß aber, dass 1500 Liter Wasser für 500 Gramm Blaubeeren verbraucht werden in Portugal. Mache ich nicht mehr oder in Marokko. So, was ich aber sagen will eigentlich, und der Schwenk ist ein bisschen größer, aber trotzdem, ich möchte gerne darauf hinaus oder darauf hinkommen, dass fast alle Gäste, egal aus welchem Blickwinkel sie auf Purpose geguckt haben, nachher gesagt haben, für mich ist halt wichtig, dass ich in die Wirksamkeit komme. Das Stichwort ist so ein bisschen Wirksamkeit. Manche haben auch gesagt, fand ich auch einen coolen Begriff, enkelfähig. Ich möchte diese Welt enkelfähig hinterlassen. Ich möchte, dass meine Enkel eine lebenswerte, gesunde, natürliche Welt vorfinden. Und nicht sagen, damals die Boomer oder die nachfolgende Generation haben hier alles kaputt gemacht. Ja. So, und die Frage jetzt an dich, auch wieder ein bisschen zweigeteilt, wäre A, privat. Hast du solche Beispiele, wo du sagst, okay, da komme ich privat in die Wirksamkeit. Das sind so die kleinen Dinge, die ich mache. Und wie gesagt, da geht's gar nicht um groß, sondern tatsächlich auch die Dinge, die man echt umsetzt. Und gibt's auch sowas bei euch im Unternehmen?
Ja, grundsätzlich ja. Also man muss sagen dazu, ich bin, auch wenn man das vielleicht nicht glaubt, so ich bin extrem sparsam und minimalistisch. Für mich ist immer...
Nein, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nee? ich weiß es nicht. Also
ich weiß gar nicht, wo ich es hätte jetzt beurteilen sollen, aber erzähl mal weiter.
Okay, gut. Ich habe so Vertrieb und Sales und so und die beispielsweise die, ich hoffe, das darf man hier so sagen, ich teile mir mit meiner Freundin ein Seat Ibiza den wir leasen, weil ich kein Auto brauche in dieser Welt als Vertriebler. So, also ich entweder fahre ich mit der Bahn oder ich laufe hier ins Büro sehr, sehr fußläufig. Ich achte bei vielen Dingen, die ich machte, immer auf Sinnhaftigkeit so in dem, was ich tue und ob es angemessen ist. Das ist mir im Privaten sehr wichtig. Also ich versuche auch sehr wenig bei Amazon zu bestellen oder wenig diese Konsumgesellschaft zu leben, sondern mehr zu gucken, okay, kriegen wir das nicht doch noch irgendwie repariert oder können wir da nicht das noch machen, anstatt wegzuschmeißen und irgendwie das nächste zu kaufen. Das ist sowas. Oder wenn ich die Zeit habe, baue ich mir sogar mal gerne Sachen selber aus Holz. In letzter Zeit aber wenig. Das ist so im Privaten, aber im Grunde ist da, ich brauche halt nicht viel zum Leben. So. Deshalb kann ich auch an vielen Sachen gar nicht so wirklich sparen, glaube ich, oder so ökologisch sparen. Ich gucke, dass ich viel zu Fuß laufe, wenig CO2 produziere mit irgendwelchen Sachen, mache keine Kreuzfahrten oder so, würde ich aus Prinzip wahrscheinlich auch schon nicht machen. Das ist so im Privaten. Aber das ist nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen, das ist auch einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Ich sehe manche Sachen nicht ein, so für aus dem, so diese Pott-Sachen oder so, das ist halt alles nicht meins. Ja? Mhm.
Da würde ich jetzt noch mal kurz einhaken, ja, bevor du zum Unternehmen kommst. Weil Marco hasst mich dafür, wenn ich keine kritischen Fragen stelle, ja?
Sehr gut. Ich hasse dich nie, Wolfgang.
Ja.
Ich hoffe, ich habe auch nichts. Ich kritisiere Falsches. Dich vielleicht, aber hassen.
Manchmal kritisiert er mich sehr hart dafür. Nein, Spaß. Aber ich verstehe komplett, was du sagst. Und ich glaube, ich nehme dir das auch ab, dass du so bist. Der Punkt ist, ist das nicht sozusagen das krasse Gegenteil von Vertrieb optimieren? Also ich meine, Menschen, ja, die Vertrieb optimieren, wollen mehr verkaufen. Und du sagst ja völlig zu Recht, und ich bin komplett bei dir. Ja, ich habe irgendwo mal eine Statistik gehört. Wir haben durchschnittlich für, ich glaube, 7 oder 8 Jahre genug Klamotten im Schrank. Wir haben für 3 Wochen im Durchschnittshaushalt genug Lebensmittel, um zu überleben. Und wir haben irgendwie, könnten ein Auto 15 Jahre fahren. Und jetzt kann sich jeder überlegen, wie oft er sein Auto wechselt, seine Klamotten und Essen holt, ja. Also ich bin komplett bei dir und ich verstehe, was du meinst. Aber Vertrieb optimieren ist eigentlich was anderes, oder?
Leider, ich finde nein, weil ich finde halt, du kannst auch Geld verdienen, ohne es für, in meinen Augen, es mögen ja andere anders sehen, aber in meinen Augen Schwachsinn rauszugeben. Und ich finde diese, teilweise nerven mich diese Pseudo-Sachen, wo Leute dann immer sagen, ja, es ist, also ich finde im Prinzip, dass jeder vor seiner eigenen Haustür einfach mal kehren sollte, vor allem auch in diesem Land, weil wir haben gefühlt hier 80 Millionen Bundestrainer, wir haben 80 Millionen Leute, die wissen, ob man gendern sollte oder
warte
nicht,
mal die aber ab keiner. Da wären es 83 Millionen Bundesländer.
Ja, genau. Aber ich bin der Meinung, und das geht ja auch dahin so, was du sagst, ich bin der Meinung, wenn jeder in seinem kleinen Fokusbereich das tut, was er kann, ohne und darauf achtet, dass er sich möglichst nachhaltig und schonend, ich würde es vielleicht eher schonend verhält, so, dann wären wir in schon einen ganzen Schritt weiter in diesem Land, anstatt permanent über andere zu reden oder über andere Sachen zu reden, anstatt einfach unseren Kram mal vernünftig zu machen, so den wir gerade haben. Das ist vielleicht das Thema. Es ist vielleicht das Gegenteil von Vertrieb, wobei es eher das Gegenteil von Persönlichkeitstypen ist. Hm. Also wir haben beispielsweise auch unsere Kunden sind größtenteils nach dem Disk-Modell blaue, also sehr, sehr analytisch orientierte Menschen, die dann vielleicht einen Gelbanteil haben oder einen kleinen Rotstich, aber mit Leuten, die hauptsächlich rot sind, ich verstehe mich mit vielen sehr gut. So, aber die optimale Kunden sind das für uns oft nicht und es gibt halt einfach verschiedene Persönlichkeiten. Deshalb, die meisten im Vertrieb sind halt rot. Ja, das stimmt.
Okay. Ja, so langsam kommen wir auf die Zielgerade von dieser, die Zeit geht immer so schnell rum. Ja, ich denke immer so, da ist noch 28.000 Fragen, aber
da kommt.
Ich möchte schon nochmal so, dir so als LinkedIn B2B-Experte, der Marco meldet sich, du darfst gleich, aber ich bin ja noch in diesem geschäftlichen Kontext, ja, im Business-Kontext.
Ja.
Und da möchte ich dir vielleicht zum Abschluss dieses Bereichs kurz noch die Frage stellen, welchen Rat hast du denn jetzt? Jetzt hören uns junge Vertriebsmenschen zu oder Unternehmer, Startups, keine Ahnung, Menschen, die aus irgendeinem Grund, so wie wir alle ja eigentlich, verkaufen möchten, querstrich müssen.
Nee.
Hast du irgendeinen Tipp? Und jetzt mache ich es mal richtig heavy, damit es nicht so einfach wird. Ich weiß, dass du das kannst. um den Vertrieb zu optimieren und das Ganze vielleicht noch mit Purpose zu verbinden und dann auch noch auf LinkedIn erfolgreich zu sein. Gibt es da irgendwie so, gibt es irgendeinen Hack von dir? Hast du eine Methode oder irgendeinen Tipp, wo du sagst, Leute, fangt damit mal an?
Ich würde Folgendes gerne mitgeben als Idee, dass der Vertrieb der Zukunft wird sich verändern und Unternehmen werden in Zukunft verstärkt und in 5 Jahren ganz sicher fast ausschließlich kommunizieren über Markenbotschafter, die sie in die Welt schicken. Also wenn du arbeitest bei einem Unternehmen und du sagst, okay, ich habe Lust darauf, dieses Unternehmen auch zu repräsentieren, dann wärst du, wenn du das schnell machst, einer der First Mover bei LinkedIn, weil der Markt gerade sich erst überhaupt noch aufbaut dafür. Und das ist die Zukunft des Vernetzens. Wir merken es, wir sind hier gerade online. Vor 10 Jahren wäre sowas bei einem Podcast wahrscheinlich undenkbar gewesen. Und genau so wird sich das businesstechnisch entwickeln. Und LinkedIn ist eine parallele Kommunikationsform. Es ist einfach eine parallele Welt zur Offline-Welt. Wer da nicht passiert, der wird auch in der Offline-Welt später an Bedeutung verlieren. Deshalb kann ich jedem nur raten, sich mit LinkedIn auseinanderzusetzen. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich, wir haben 22 Millionen aktive Mitglieder in Deutschland, im Dachraum. Ihr findet eure Zielkunden direkt. Ihr findet Gleichgesinnte direkt. Ihr findet Podcaster direkt. Wenn ich einen Podcast wollen würde, dann könnte ich bei LinkedIn suchen nach Leuten, die einen eigenen Podcast haben beispielsweise. Ne? Ich kann dort wirklich jede Person finden und in Zukunft werde ich auch jede Person erreichen, die ich will. Ich brauche keine Umwege mehr. Und das ist LinkedIn, wie du das so schön gesagt hast, Wolfgang, ist einfach die größte Messe der Welt, wo ich jede Zielgruppe direkt erreichen kann.
Also genau. Ist dein Tipp sozusagen, sei erstmal da, nimm das Medium an, mach dich damit vertraut, lese dich ein, schau dir das an und hol dir gegebenenfalls einen Experten, um dich zu positionieren.
Absolut.
Okay, Marco, du hattest eine Frage.
Ich hatte eine Frage an euch beide eigentlich so, weil wir das heute in der Agentur auch diskutiert haben. Purpose in einem Unternehmen wie Rheinmetall. Ist das denkbar für euch?
Habe ich eine klare Antwort zu? Ich würde aber Steffen erstmal den Vortritt lassen.
Ja, es gab einen super Film mal mit John Travolta. Basic hieß der. Und da fiel immer ein Satz, und den fand ich total geil. Der hieß, wir müssen die Geschichte nur richtig erzählen. Und im Prinzip ist das so die Antwort auf die Frage für mich. Ich glaube, dass es jeder bei Rheinmetall sich so verkauft kriegt, dass es Sinn macht. Oder dass da viel mit Purpose zusammenhängt. Und wenn ich das glaube, dann, das sehen wir ja bei Sekten etc., dann bin ich auch Teil dieser Sachen, ja? Und wenn ich das annehme und dem folgen kann, dann glaube ich, dass da Leute durchaus ihren Purpose auch leben und vielleicht auch besser sind als andere damit, weil sie das glauben, was sie da tun. Ich will es gar nicht bewerten. Ich finde auch die Bewertung gut und schlecht. Wer hat angefangen? Henne-Ei finde ich immer nicht so einfach. Ich glaube, wir wissen oft gar nicht, was wirklich dahinter steckt in ganz vielen Situationen. Aber ich glaube, es ist möglich, ob es moralisch richtig ist, stünde auf einem anderen Blatt, aber das würde ich nicht bewerten wollen. Schweizer Antwort.
Ja, dann schließe ich mich in Teilen an, was die moralische Bewertung angeht. Ich finde Bewertung auch generell schwierig. Ja. Und ich habe das, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt. Wir haben einen Kunden, der Militär ausstattet. Und zwar im großen Stil. Also ich war ja ich war am vergangenen Wochenende in Bamberg bei der Vereidigung der Bundespolizei, weil der Sohn meiner Partnerin dort vereidigt wurde. Und das hatte schon ein bisschen was Martialisches und so. Ich wusste aber, und wir haben uns dann später unterhalten, du konntest natürlich dann in dem Gelände auch die Fahrzeuge sehen, die Ausbildungsräume sehen, die Übungen sehen, das Material sehen. Und ich wusste sofort, okay, da sind die Handschuhe, die sind zwar stichfest für Messer, aber nicht für Spritzen. Das wusste ich aus dem Kopf, weil ich weiß, dass unser Kunde die macht. Ja. So. Und was ich aber damit sagen will, ist, das sind total nette Leute, das sind total freundliche, nette Leute. Und die sagen natürlich, also per se, von außen drauf geschaut, würde man sagen, okay, das sind Menschen, die Militär ausstatten. Passt irgendwie nicht rein. Wenn ich jetzt mal so eine 0815-Bewertung mache. Ich gucke hinter die Kulisse, sehe total authentische, echte Menschen, die wirklich den Sinn verfolgen, Menschen wie Polizisten, Grenzschützer etc. bestmöglich zu schützen. Das ist ihr Purpose, ja. Und dann ist die Frage, ja, wenn ich jetzt natürlich Rheinmetall, danach hast du gefragt, wenn Rheinmetall jetzt sagen würde im Konjunktiv, bitte Ausrufezeichen, ja, ja, wir beliefern nur die Bösen. Ja, wir beliefern nur Unternehmen oder Länder oder Despoten, die gern Krieg anfangen möchten. Da würde ich sagen, okay, kein Ding, ja. Aber die Frage ist doch, der Schlagstock kann ja auch dazu benutzt werden, jemanden zu schützen, ja. Und die Waffe kann dazu benutzt werden. Also ich finde es mega schwierig. Und deswegen ist die Antwort auf deine Frage, kann Rheinmetall als Beispiel einen Purpose haben? Natürlich. Ich würde das nie am Business festmachen. Jemand, der Chemielaborant ist, kann den besten Purpose der Welt haben, weil er sagt, ich will, keine Ahnung, Malaria heilen oder sonst irgendwas, ja. Und auf diesem Weg gibt es sicherlich Zwischenschritte, die nicht angenehm sind und auch vielleicht diesen Menschen nicht angenehm. Aber ich maße mir nicht an, darüber zu urteilen. Das kann ich einfach nicht. Und deswegen, ich glaube, jeder Mensch hat in irgendeiner Form einen Purpose.
Okay, eine Frage habe ich jetzt noch ein bisschen aus dem Unternehmenskontext abseits vom Purpose, lieber Stefan. Kannst du als Vertriebsprofi, ich hatte in LinkedIn jetzt schon mal die Frage gestellt, irgendwie, ich habe so ein Gefühl, dass Kommunikation im Vertrieb in den letzten, also gerade nach Corona, unglaublich schwierig geworden ist, gerade im Punkto Digitalisierung. Du hast gerade beschrieben, wie Remote-Teams zusammenarbeiten. Ich habe das Gefühl, da bricht, du bist ja auch schon ein paar Jahre da unterwegs, gerade bricht da eine Menge um. Früher hast du halt Leute angerufen, dann musstest du einfach an der Telefonistin vorbeikommen oder an der Assistentin. Jetzt hast du irgendwie gefühlt 200 Kommunikationswege, wie du Menschen erreichen kannst, und irgendwie hast du gefühlt, bekommst du gar keinen richtig. Du musst aber an den richtigen Entscheider kommen, sonst wirst du ja dein Produkt auch nicht los. Also ein Vertriebsprofi wie du, hast du auch das Gefühl, und wie löst du es, wenn das Gefühl identisch ist?
Tatsächlich ist die Antwort LinkedIn. Also es ist nicht so, es hört sich jetzt sehr, sehr werblich an, ist es aber gar nicht.
Auch da antworten die Leute aber nicht. Selbst wenn du mit ihnen connected bist, ist es nicht so einfach, finde ich.
Es ist nicht so einfach. Ich muss verschiedene Knöpfe drücken. Und da ist LinkedIn halt ein paralleler Kommunikationskanal, wo man sehr darauf achten muss. Also als Beispiel, ich habe vor 2 Wochen habe ich einen Call gehabt mit jemandem, der hat mir gesagt, Steffen, ich folge dir jetzt seit 1,5 Jahren. So, und jetzt sitzen wir hier im Call, weil die Person sich wirklich 1,5 Jahre Content reingezogen hat, bis sie gesagt hat, okay, das ist jetzt soweit. Ich glaube, der Vertriebsgedanke, LinkedIn hat halt den großen Vorteil, dass es outbound ist, in Form von, ich melde mich aktiv bei jemandem. Plus, es gibt die One-Click-Wiedervorlage, das ist der Content, das ist der Inbound-Stream. Denn wenn ich Telefonakquise mache, habe ich das Thema, ich versuche jemanden 3-mal zu erreichen, kriege ich nicht weg. Oder ich erreiche ihn, dann kriege ich vielleicht, ja, okay, hören wir uns dann nochmal, aber versuchen Sie es in 6 Monaten nochmal, dann kriege ich vielleicht einen Termin, dann will der aber nichts von mir. So, oder will nichts kaufen. Dann ist der theoretisch erstmal raus. Der hat keine weiteren Kontaktpunkte. Die Wissenschaft an sich im Sales sagt ja, okay, wir haben mittlerweile nicht mehr 7 Kontaktpunkte oder 9 wie früher. Wir sagen mittlerweile 33 bis 50 Kontaktpunkte, bis jemand kauft. Und das schaffe ich halt, wenn ich mir die richtigen Leute reinhole. Und jetzt muss ich aber sehr spezifisch in der Botschaft sein auf ein Thema, Marco. Das heißt, ich dürfte nicht streuen verschiedene Messages, sondern immer für ein Thema mich als Experte positionieren. Und wenn die Person in deinem Netzwerk ist, wird sie zwangsläufig diesen Content sehen, und du könntest versuchen, den Content strategisch so aufzubauen, dass du eben Leute konvertierst. Das heißt, die Einwandbehandlung rückt nach vorne im Sales-Prozess ins Marketing, und ganz viele Fragen, die später im Sales-Prozess kommen, kannst du auch vorwegnehmen, ganz viele Hürden, und kannst so richtig kommunizieren mit der richtigen Zielgruppe, weil du sie dir alle ausgesucht hast. Ein Satz noch dazu. Ich weiß, wir sind gleich am Ende, aber bei LinkedIn ist die einzige Plattform, wo ich mir meine Follower der Zukunft selber aussuchen kann. Und das ist ein magischer Satz, wenn ich den verstanden habe. Das ist die einzige Social-Media-Plattform, wo ich mir die Follower der Zukunft aussuchen kann. Und dann kann ich sie bespielen mit den Inhalten, die ich will. Das kann ich nirgendwo anders. Das schaffst du, das schaffst du dann auch.
Wenn jemand hier die Insights raushaut, dann kürzen wir nie. Also wir sind sowieso
Dann lassen wir ihn reden. Wir gehen dann raus und du redest einfach weiter.
Wir sind sozusagen, wenn die Menschen, die, sagen wir mal, in meinem Alter sind ungefähr oder so, vielleicht du auch nur, weiß ich nicht, wir sind sozusagen die LP der Podcasts. Ja, das andere sind alles solche, diese kleinen Singles, die es früher gab, und wir sind immer Longplay. Ja. Also da würden wir einen Teufel tun, dich abzuwürgen, wenn du gerade hier anfängst, für LinkedIn-Vertrieb zu brennen. Also total cool. Und kann ich im Übrigen auch bestätigen, auch wenn das jetzt nicht so ein Fach Meinung ist von mir, aber ich kann das bestätigen, was du sagst, ist tatsächlich so. Also die richtige Audience bei LinkedIn, das ist schon richtig viel wert.
Ist halt ein weiterer Kommunikationskanal und eventuell brauche ich auch mehrere Kontaktpunkte oder noch ein Tipp für dich, Marco. Wir machen das oft so, dass wir mit Assets arbeiten, also entweder Lead Magnets oder irgendwelchen anderen Sachen, die man früher in Double Opt-in Prozessen verbaut hat oder heute immer noch. Aber wir fragen die Leute einfach, hey, übrigens, wir haben gerade einen neuen Report rausgebracht zum Thema XY. Wenn der spannend für dich ist, schick mir hier einen Daumen hoch. Das ist einer der stärksten Conversion-Stufen, weil es auf jeden Fall eine Bedarfsermittlung ist. Die Person schreibt dir nur Ja oder einen Daumen hoch, wenn sie wirklich ein Thema hat, gerade in dem Bereich. Und wenn du dann was Wertvolles hast, kannst du dich als Experte wieder positionieren, kannst nachhaken. Kann man viel machen dann.
Da gibt ja viele Sachen. Die Umfragen funktionieren auch ganz gut. Also was ich gelernt habe, ist, dass selbst wenn du, also ich bin ja nun jemand, der jetzt nicht so spitz unterwegs ist, weil ich so auch ein bisschen multi-interessiert bin. Ich glaube, das ist eins meiner Probleme. Aber wo ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist eben, wenn du einfach einmal einen ganz klassischen Pitch machst, das, was du anbietest, dann hast du zwar sehr viele Leute, die auf dich einprügeln, weil die dann irgendwie das gar nicht so toll finden, aber die Hidden Champions irgendwie, die, was du vorhin beschrieben hast, die dir einfach folgen, die nie kommentieren und nie irgendwie was sagen, die aber dann, wenn sie dann einfach dir eine personal Message schicken und sagen, ey Marco, ich habe jetzt irgendwie dich anderthalb Jahre verfolgt, hab dein, das, was du da machst, finde ich cool und jetzt hast du mal ein Angebot gedroppt, jetzt würde ich ganz gerne nehmen, weil irgendwie zwei Sachen zusammenpassen. Das hat schon Magie. Du musst dich nur trauen, wirklich einfach mal mit dem Angebot nach draußen zu gehen. Und wir sind ja in so einer Anti-Pitchy-Gesellschaft irgendwie. Man traut sich ja gar nicht mehr, irgendwie auch mal was zu pitchen. Muss man aber zwischendurch.
Ich glaube übrigens, es kommt sehr viel auf die Reputation an der Person. Wenn du jetzt jemand bist, der seit 20 Jahren im Business ist oder 25 Jahren im Business, dann hast du ein ganz anderes Standing, als wenn da jemand jetzt, sorry, böse, aber mit 25 sagt, er will dir helfen, dein Business auf achtstellig zu skalieren.
Er hat skalieren gesagt.
Raus. Das stand auf der roten Liste wie heute.
Aber das ist halt was, wenn die Leute sich dein Profil dann angucken, dann sehen sie, okay, was dahinter steckt. Und dann hast du auch eine andere Chance, ne? Also man darf auch LinkedIn nie isoliert betrachten, sondern auch grundsätzlich, vielleicht hat man dich schon mal gesehen bei einem Netzwerktreffen oder so. Und so, es ist ja alles nur die letztendliche Plattform der Kommunikation und alles spielt zum Branding dazu, ne? Ja.
Also ich kann da jetzt gebe ich noch einen Aspekt mit rein. Ich habe bei Marco eben Closar-Text rausgehört. Das hat er nämlich neulich gedroppt, das Angebot. Fand ich richtig nice.
Was auch sehr gut funktioniert hat, muss ich sagen.
Ich folge dir, ja, wie du merkst, ne? Aber ich möchte einfach, um auch nochmal so ein Case, ich weiß nicht, liegt mir jetzt gerade auf dem Herzen zu erzählen, und zwar nicht, weil wir es gemacht haben, aber wir betreuen ein richtig nices Startup aus Berlin. Die machen was in einem sehr spitzen, sehr, sehr spitzen B2B-Segment. Da geht es nämlich um Arbeitsmittelprüfung. Also ist zwar was viele machen müssen, aber aktuell noch nur wenige machen, nämlich die Prüfer in der Regel, also gibt nicht viele. Aber was ich sagen wollte ist, die sind gestartet, wir machen das seit Januar und haben LinkedIn versucht, da zu droppen und es war so ein bisschen kritisch. Also die haben auch am Anfang gesagt, wir fühlen uns damit nicht wohl und wir kommen da nicht so mit klar und wie ist denn das mit den Followern und so. Ja, und das Ende vom Lied ist, wir hatten heute ein Weekly und der Geschäftsführer sagt, boah, wir hatten jetzt in den letzten, weiß ich jetzt nicht, 2 Wochen 5 Calls. Heute Mittag habe ich einen Call, jemand, der mich über LinkedIn angeschrieben hat. Langsam merken die Dynamik, ja, und es ist so geil und es ist so toll, wie es funktioniert. Also das ist einfach, it works. Ne? Und deswegen kann ich nur unterstreichen, was du gesagt hast. Gut, wir kommen auf die Zielgeraden, sind beziehungsweise schon drauf und rennen gleich über den Strich. Ich habe eine letzte Frage, wenn Marco nicht noch was wissen
will. Nein, mach.
Nein. Marco ist jetzt bedient und macht schon. Ich sehe, wie er Angebote schreibt. Er schreibt gerade.
Wenn ich darf, habe ich vorher noch was. Bitte? Einen Tipp für euch für LinkedIn.
Ja, natürlich. Ich wollte jetzt sagen, dann bist du natürlich jetzt aufgefordert oder aufgerufen, zu sagen, haben wir noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
Ich habe einen Tipp für euch beide und dann würde ich an alle was sagen. Beispielsweise der Podcast, ne? Ich würde den mit einbauen in eure Berufserfahrung als Link auf eurem LinkedIn-Profil unbedingt. Weil ich den nicht bei euch in den Profilen gefunden habe. Und das vielleicht auch ein Tipp an alle da draußen, aber euer LinkedIn-Profil ist so ein bisschen auch wie eine Art Landingpage und gerade in der Berufserfahrung könnt ihr bestimmte Sachen auch verlinken, die ihr macht. Und gerade Podcast-Host beispielsweise.
Ich bin so froh, dass du das jetzt erst sagst, Stefan, wir zwei, also Marco noch weniger als ich, aber ich bin so eine Vertriebsnull.
Ja.
Also ich bin quasi The worst of the worst, ja.
Ich dachte nur, das ist ja ein geiler Podcast, das muss ja die Leute sehen. Ja,
hast du völlig recht, werden wir natürlich machen. Danke für den Tipp. Also ich werde es machen auf jeden Fall.
Wir haben da eine Seeding-Schwäche, geben wir zu gerne.
Ja, definitiv.
Und an alle? Sehr gerne. An alle. Zum Thema LinkedIn oder zum Thema Purpose?
Wie du willst, dein Antwort.
Wie du möchtest. Du sagtest, du hast was für uns und okay. Das für alle.
Ja. Dann würde ich lieber nochmal das Thema wiederholen mit, ich glaube wirklich, wenn sich alle auf das konzentrieren, was sie machen und sich darauf konzentrieren, deshalb bin ich übrigens auch so fokussiert. Du hast gesagt, du hast mich als sehr fokussiert wahrgenommen damals. Mhm. Das bin ich auch tatsächlich, weil ich mich wirklich extrem auf das konzentriere, was ich mache, damit wir da optimal vorwärts kommen. Und ich glaube, wenn, es müssen ja nicht alle so fokussiert sein wie ich, aber wenn jeder sich auf seinen Bereich konzentriert und weniger Mods oder weniger bewertet, was andere tun, dann glaube ich, dass wir dieses Land im Ganzen um ein großes Stück weiterbringen. Und das ist mir am Ende des Tages auch wichtig. Und das wäre so das, was ich gerne sagen würde. Den Purpose findet man oft in Sachen, wo man einfach auch gut wird. Also wo man sich reinhängt und wo man gut wird. Und das ist das Thema, wie ich auch zu LinkedIn so gekommen bin. Ich habe einfach was gefunden, wo ich mich voll reinhängen kann und was dann mein Purpose wurde. Ich habe ihn nicht vorher gefunden. Es ist manchmal zuerst das eine machen, um dann das andere zu erkennen. Das heißt, nicht nur suchen den Purpose, sondern einfach mal machen und dann kommt es von selber, weil die Energie der Aufmerksamkeit dann wirklich folgt, um wieder spirituell zu werden. Aber das wäre das. Und wer natürlich, wer beim Thema LinkedIn im B2B-Vertrieb Unterstützung möchte, findet mich bei LinkedIn, gerne einfach mal anschreiben. Und ich bedanke mich sehr, dass ich hier sein durfte.
Danke dir.
Sehr schön, das war wirklich schön.
Ja, also sehr gerne. Und zu dem Thema Machen ist mir jetzt spontan noch eingefallen. Ich habe vor kurzem auf der OMKMS in Münster den Philipp Hitschler kennengelernt. Hitschler, kennt ihr vielleicht, sind diese saure Spinnenbeine und was es da alles gibt. So irgendwie die Nummer 2 nach Haribo, glaube ich, in Deutschland. Der Unternehmensleiter ist 36, macht es komplett vom iPhone aus. Und der hat gesagt, ich habe so viele Dinge probiert, wo alle gesagt haben, das wird nie im Leben funktionieren. Das haben wir 20 Jahre anders gemacht, das kannst du so nicht machen. Und er hat halt einfach klipp und klar gesagt, okay, Erfolg heißt für ihn, hat 6 Buchstaben, machen. Also ja, ist insofern, auch, ja. Einfach ja. Ausprobieren, rein in die Kiste, LinkedIn, Positionierung und dann, wenn es hakt, den Steffen fragen. So. Und die allerletzte Frage, die immer zum Schluss kommt in meinen Sendungen, ist, lieber Steffen, du kannst heute Abend, wenn du ins Bett gehst, ein Stoßgebet gen Himmel schicken, das kannst du ja immer. Das Besondere an dieser Frage ist, wenn du das, was du dir wünschst heute Abend, passiert morgen früh. Völlig egal, was es ist, auf der Welt, bei dir persönlich oder sonst irgendwo. Was wünschst du dir für morgen?
Ich wünsche mir tatsächlich, dass mehr Menschen in ihre richtige Energie finden und mit sich selber glücklich sind, weil das sind zu wenige. Ich glaube, wir können nur wirklich, wirklich erfüllt und happy durchs Leben gehen, wenn wir in uns unser Glück finden und es nicht irgendwo im Außen erwarten und versuchen zu suchen. Das, glaube ich, machen zu viele. Und wenn das morgen der Fall sein könnte, glaube ich, dass wir viel, viel mehr glückliche und lachende und auch produktivere Menschen und eine bessere Energie im Land hätten. Ja.
Super. Dann danke ich dir herzlich für den Besuch. Es war, wie zu erwarten, war mega, ja, fand ich.
Und vielen Dank.
Ja, wir sehen uns spätestens in Köln wieder. Genau. Ansonsten wünsche ich dir mit deinem Unternehmen alles Gute. Auch Marco, danke für deine Fragen. Und ja,
Dankeschön.
Hören wir uns demnächst mal wieder.
Alles tschüss. Klar, Steffen. Tschüss.